Willkommen zum zweiten Teil des Vortrags über die wahre Ursache von Krankheiten. Im ersten Teil betrachteten wir uns, welchen wichtigen Anteil die DNA hat, und wir beleuchteten auch die wichtige Rolle, die Mikroorganismen dabei spielen. In diesem Vortrag möchte ich noch ein wenig näher darauf eingehen. Wobei wir uns diesen wunderbaren Körper betrachten, den wir besitzen, und vor allem seine innewohnende Fähigkeit, sich selbst zu heilen, wenn man ihm die richtigen Bedingungen dafür gewährt. Wir sehen ja, dass die DNA geschwächt sein kann. Die Genetik mag die Waffe laden, aber unser Lebensstil ist der Finger am Abzug. Wir schauten auch auf die wahre Rolle, die Mikroorganismen bei Krankheiten spielen. Man nennt das Pleomorphismus, was viele Formen bedeutet. Und es gibt heute viele Doktoren, Ärzte, Spezialisten und Wissenschaftler, die anerkennen, welche Rolle Mikroorganismen bei Krankheiten spielen. Sehen Sie, fast die gesamte Schulmedizin baut heute auf der Keimtheorie auf. Die Keime verursachen Krankheiten. Wenn Keime Krankheiten verursachen, müssen wir ja nur die Keime umbringen, damit wir die Krankheiten nicht haben. So möchte ich Sie heute fragen, wie viele Medikamente haben wir denn heute? Wir haben so viele Medikamente. Und weil viele dieser Medikamente eben Mikroorganismen abtöten, ist ein neues Problem entstanden, nämlich multiresistente Erreger. Heute gibt es schon so viele dieser Superbazillen, die eine Resistenz gegen Medikamente entwickelt haben. Der einzige Weg, wie man das erklären kann, liegt im Verständnis für den Kreislauf des Lebens, des Kohlenstoffzyklus. Erinnern Sie sich? Sie passen sich jedem Schritt an und verändern sich. Ich möchte jetzt mit Ihnen betrachten, was ein Antibiotikum ist. Denn ich weiß, wenn ich als Kind Bronchitis hatte, brachte Mama mich zum Arzt, der mir ein Sirup mit Kirschgeschmack gab. Davon musste ich eine Woche lang dreimal täglich einen Löffel nehmen und dann war meine Bronchitis weg. Ich weiß jetzt, wozu ein Antibiotikum dient. Spulen wir weiter. In den 80ern und 90ern arbeitete ich als Krankenschwester in der Psychiatrie. Wir hatten keinen besonders guten Lebensstil. Wir gingen viel auf Partys, es gab Alkohol und Drogen und jeden Winter bekam ich ein paar Mal Bronchitis. Sobald ich anfing, gelbe Schleimklumpen abzuhusten, wusste ich schon, oh weh, ich habe wieder eine Infektion. Da gehe ich besser zum Arzt und er gab mir darauf Antibiotika. Was sind nun Antibiotika? Fangen wir beim Wort selbst an. Antibiotika. Und nun das Wort Anti bedeutet gegen. Und im Wort Biotika steckt das Wort Leben. Nachdem wir lebende Organismen sind, glaube ich, dass wir von dieser Killermentalität wegkommen müssen. Alles, was die Fähigkeit hat, einen kleinen Organismus umzubringen, hat auch das Potenzial, einen großen Organismus umzubringen. Wie wurde Antibiotika eigentlich entdeckt? 1929 hatte Alexander Fleming viele Bakterienkulturen in Glasschalen in seinem Labor. Und als er es eines Morgens betrat, waren alle Bakterien abgestorben. Er kannte Newtons drittes Gesetz zur Bewegung. Zu jeder Bewegung gibt es eine gleiche, gegengerichtete Reaktion. Und so schaute er sich um, was in diesem Labor wohl den Tod seiner Bakterien in den Glasschalen verursacht haben könnte. Ihm fiel im Labor nichts auf, was das Absterben verursacht haben könnte. Aber gleich neben den Schalen befand sich ein offenes Fenster. Und genau in diesem Augenblick fielen die Sonnenstrahlen genau durch dieses Fenster. Und er sah den Sonnenstrahlen viel Staub tanzen. Er sah im Sonnenlicht, dass der Staub von draußen kam und sich auf seinen Bakterienkulturen absetzte. Also ging er hinaus, um herauszufinden, was für ein Staub das war. Im darüberliegenden Stockwerk befand sich ebenfalls ein offenes Fenster, an dem eine Obstschale stand. Unter den Früchten lag eine verschimmelte Orange. Und von dieser verschimmelten Orange stammte der Staub, der dann auf seine Bakterien fiel und sie abtötete. Er nannte diesen Staub, diesen Schimmel, Penicillin. Doch der Staub, der noch giftiger ist als der Schimmel selbst, ist eine Art Abfallprodukt, in denen sich die Schimmelsporen befinden. Doch in diesem Abfallprodukt des Schimmels befindet sich noch eine hochgradige toxische Chemikalie, die dazu gemacht ist, alles abzutöten, was mit der Nahrungsgrundlage des Schimmels konkurrieren könnte. Fast so, als ob der Schimmel sagen würde, das gehört mir, das bekommt kein anderer, und so gibt er diesen Staub ab, der alle anderen Mikroorganismen abtötet, die es vielleicht auch auf die Orange abgesehen hätten. Er nannte dieses Abfallprodukt Penicillinsäure, und Penicillinsäure ist das Penicillin, das wir heute kennen. Penicillinsäure hat heute wahrscheinlich als Penicillin das Leben von Millionen Menschen gerettet. Einer der Gründe, warum ich die Geschichte von Florence Nightingale so mag, ist, dass sie sich etwa 80 Jahre vor der Entdeckung des Penicillins ereignete. Sie erzielte phänomenale Ergebnisse und das ganz ohne Antibiotika. Ich denke, dass das göttliches Zeitmanagement war, damit wir Zeit hätten zu lernen, dass Penicillin wirklich nur für den äußersten Notfall vorbehalten sein sollte. Als allerletzte Möglichkeit. Denn wenn man ein Antibiotikum nimmt, führt man dem Körper ein Schimmelabfallprodukt zu. Der Körper kommt so ungefähr mit 2 Antibiotikagaben im Leben zurecht. Ich bin nicht gegen Antibiotika. Ja, sie retten Leben. Aber wenn wir den menschlichen Körper verstehen und auch die Tatsache, dass wenn man dem Körper die richtigen Bedingungen gewährt, der Körper sich selbst heilen kann. Wir können Hydrotherapie anwenden. Wir können Kräuter einsetzen, um die Heilung anzuregen. Wir sollten nie auf Antibiotika zurückgreifen müssen. Doch Gott sei Dank, dass sie da sind, wenn man sie braucht. Man war so hoch erfreut über die Entdeckung der Antibiotika, dass man hunderte von diesen Schimmelabfallprodukten ausprobierte. 80% von ihnen sind so tödlich, dass sie sogar die Ratten umbrachten, an denen sie ausprobiert wurden. Lassen Sie mich dazu ein Beispiel geben. Ein Schimmel, der ziemlich bekannt ist, ist Aspergillus. Aspergillus besitzt verschiedene dieser Abfallprodukte. Das ist bei den meisten Schimmeln so. Aspergillus gibt auch ein Abfallprodukt ab, das Aflatoxin heißt. Was dieses Aflatoxin bewirkt, ist sehr genau in dem Buch China Study von Dr. Colleen Campbell dokumentiert. Dr. Colleen Campbell machte zuerst seinen Doktor in Veterinärmedizin. Er wurde gebeten, auf die Philippinen zu gehen, weil dort Kinder im Alter von 8 bis 10 Jahren an Leberkrebs starben. Leberkrebs, etwas, was normalerweise nur Erwachsene betrifft und umbringt. Vielleicht einen Alkoholiker. Also forschte er nach und fand die Gemeinsamkeit heraus, nämlich Erdnussmus. Und in jedem Glas Erdnussmus fand er Aflatoxine. Dieses Aflatoxin wirkt direkt auf die Zellen in der Leber und verursacht Leberkrebs. Er hatte angenommen, dass die armen Kinder eher betroffen sein würden als die Kinder der Reichen, weil diese doch besser ernährt wären als die Kinder der Ärmeren. Aber das Gegenteil war der Fall. Er fand heraus, dass die Kinder der Armen lebten und die Kinder der Reichen im Sterben lagen. Der einzige Unterschied lag in ihrer Ernährung. Die Kinder der Reichen aßen, was das Time Magazine die Fleisch- und Süßesernährung nannte. Viel Fleisch, viel raffinierter Zucker, viel raffinierte Stärke wie in Nudeln und Brot. Aber für die ärmeren Kinder konnte man sich diese Lebensmittel nicht leisten. Die ärmeren Kinder aßen viel Gemüse, viel Grünzeug, vielleicht ein bisschen Fisch, ein bisschen Soja. Colleen Campbell war verwundert. Denn bei seinem Medizinstudium hatte man Ernährung nicht so ausführlich besprochen. Ihm war gelehrt worden, man braucht Fleisch wegen des Eiweißes und des Eisens. Und man braucht Kuhmilch für sein Kalzium. Und jetzt war er ratlos, denn die Kinder, die eine, wie er dachte, sehr ärmliche Ernährung hatten, die lebten. Jahre später forschte Dr. Colleen Campbell selbst sehr viel. Insgesamt vielleicht 70 Jahre, weil viele Arbeiten sich überschnitten. Eine der Studien machte er an 20 Ratten. Allen injizierte er Aflatoxin. Man nimmt Ratten, weil Ratten ein ähnliches Verdauungssystem wie Menschen besitzen und sie nur etwa 2 Jahre leben. Aus dem, was mit einer Ratte in 2 Jahren geschieht, kann man dann so ungefähr ableiten, was bei Menschen in vielleicht 70 Jahren geschieht. Allen Ratten wurde also Aflatoxin gespritzt. 10 Ratten bekamen 5% tierisches Eiweiß. Auf den Menschen übertragen wäre das ein wenig Fleisch und Milchprodukte an etwa 5 Tagen in der Woche. Also nicht viel. Die anderen 10 Ratten bekamen 20% tierisches Eiweiß. Das waren Fleisch- und Milchprodukte zu jeder Mahlzeit. Nach 2 Jahren hatten alle Ratten aus der Gruppe mit 20% tierischem Protein Leberkrebs im Endstadium oder waren schon daran gestorben. Aber in der Gruppe, die nur 5% ihres tierischen Eiweiß erhalten hatten und auch Aflotoxin, gab es keinen Krebs. Einige hatten wegen ihres Alters Krebs. Das verblüffte ihn völlig. Das hatte er so nicht gelernt. Noch ein paar Jahre später machte er eine weitere Studie. Wieder 20 Ratten. Und wieder wurden allen Aflotoxin gespritzt. Diesmal hatte er 3 Gruppen. Eine mit 20% tierischem Eiweiß, eine mit 5% tierischem Eiweiß und eine, die nur pflanzliches Protein bekam. Bei dieser Gruppe mit den pflanzlichen Proteinen starb keine einzige Ratte an Leberkrebs. Ich denke, das ist ein sehr interessantes Beispiel, denn alle erhielten Aflatoxin. Und das zeigte wieder, dass es nicht die Mikroorganismen sind, sondern die Bedingungen, die man den Mikroorganismen bietet und was im Kohlenstoffzyklus illustriert ist. Mikroorganismen sind einfach Opportunisten. Sie werden gedeihen, wo sie gut ernährt werden. Heute ist es aber dokumentiert, weil ich immer sagte, dass es 1,5 Millionen verschiedene Hefe- und Schimmelpilzarten gibt, wozu mein Mann sagte, Barbara, das klingt schon sehr extrem. Ich schätze die Kritik meines Mannes sehr, denn wenn ich seiner Kritik standhalte, dann halte ich jeder stand. Und ich muss ja auch fachlich korrekt sein. Er kam wieder und sagte, 5 Millionen. 5 Millionen verschiedene Hefe- und Schimmelpilze aller Art sind heute dokumentiert. Und der Zusammenhang zwischen Krankheiten und diesen Pilzen sind ein Forschungsfeld geworden, mit dem sich viele Wissenschaftler heute beschäftigen. Leider wird das in der Medizin oft nicht betrachtet. Denn wenn man diese Verbindung zwischen diesen Pilzen und Krankheit anerkennt, muss man ja gleichzeitig anerkennen, dass Antibiotika eine große Rolle spielt, indem es dazu beiträgt. 1% der Mediziner sagt heute, dass Antibiotika mehr Probleme verursacht, als geheilt haben. Kürzlich ging ich zum Arzt, es war so vor 2 Jahren, weil ich verstopfte Ohren hatte und es nicht selbst beheben konnte. Also bat ich ihn, sich doch anzusehen, was da drinnen los wäre. Ich war auf den Fidschi-Inseln im Meer getaucht und wartete geduldig, bis sich das wieder geben sollte. Im Behandlungsraum des Arztes bemerkte ich ein Schild auf seinem Schreibtisch. Darauf stand, dass die WHO den übertriebenen Gebrauch von Antibiotika als größtes Gesundheitsrisiko einschätzt. Der Grund dafür ist, dass sich so viele Superkeime entwickelt haben. Ärzte werden also dazu gedrängt, bitte hört auf, so viele Antibiotika zu verschreiben, weil die Menschen es dann mit diesen Superkeimen zu tun bekommen. Und diese Superkeime, die sich entwickeln, sind multiresistent gegen Antibiotika. Und wenn es dann dazu kommt, in denen ein Leben durch Antibiotika gerettet werden könnte, dann macht es das nicht mehr, wozu es eigentlich gedacht war, weil die Person so resistent dagegen ist. Was können wir stattdessen machen? Der menschliche Körper ist ursprünglich so entworfen, dass er sich selbst heilen kann, wenn ihm die richtigen Umstände dafür gewährt werden. Wenn der Körper so entworfen wurde, dass er sich selbst heilen kann, müssen wir doch nur wissen, wie er das macht und mit diesem System arbeiten, die Gott in unseren Körper hineingelegt hat, damit diese Selbstheilung stattfinden kann. Es gibt eine Reihe von Büchern, die zu diesem Thema schon erschienen sind. Doug Kaufman, ein Medizinjournalist, schrieb zusammen mit Dr. Harland The Germ That Causes Cancer, in dem er den Zusammenhang von Krebs und Schimmelpilzen beschreibt. Er verfasste auch noch weitere Bücher, The Fungal Link Band 1, Band 2, Band 3, worin er zeigt, diese Art Pilze zu so gut wie jeder Krankheit beitragen. Dr. Harland wurde gefragt, Sie sagen also, dass Pilze die meisten Krankheiten verursachen? Und er sagt, nein, nein, alle. Er fand bei jeder Krankheit eine Verbindung zu diesen Pilzen. Manchmal eine stärkere, manchmal eine kleinere. Dann gibt es noch einen Professor namens Konstantin. Dieser Professor Konstantin ist übrigens aus Deutschland. Er hat auch verschiedene Bücher geschrieben, in denen er den Zusammenhang zwischen Fungus und Krankheiten und sogar mit Krebs zeigt. In einigen dieser Bücher zitiert er 30.000 Studien, die alle diese Verbindung mit Krankheiten zeigen. In Italien gibt es Dr. Tullio Simoncini. Dr. Tullio Simoncini hat bemerkenswerte Erfolge bei Krebs. Er injiziert Natriumhygoncarbonat direkt in das Krebsgeschwür. Wissen Sie, Krebs gedeiht in einem sauren Milieu. Auch die Pilzinfektionen gedeihen in einem sauren Milieu. Wenn er Natriumhydrogencarbonat injiziert, verursacht das quasi eine basische Welle, die auf den Krebs trifft. Und das überlebt er einfach nicht. Leider wurde er vor einigen Jahren wegen Totschlags angeklagt. Einer seiner Patienten war offenbar gestorben. Mein Mann sagte, oh, wenn er doch nur Chemotherapie angewandt hätte. Es hätte 10 Todesfälle geben können und er wäre nicht wegen Totschlags angeklagt worden. Ich schätze ihn, vielleicht war jemand an seinem letzten Tag noch zu ihm gekommen. Leider sind die Pharmaunternehmen nicht so erfreut über Dr. Tullio Simoncini, weil er Natriumhydrogencarbonat anwendet. Ich weiß nicht, ob er immer noch im Gefängnis ist, aber ich weiß, dass ihm seine Qualifikationen aberkannt wurden. Es tut mir sehr leid, das zu hören. Die Pharmaunternehmen können Natriumhydrocarbonat eben nicht patentieren. Was können sie also tun, um diese Pilzinfektionen aus dem Körper zu bekommen? Wie gelangen diese denn eigentlich in den Körper? Es gibt 4 Hauptgründe, wie diese pilzlichen Erreger in den menschlichen Körper kommen können. Sie können eingeatmet werden. Deshalb sollten Sie auf saubere Luft achten. Wir hatten einmal eine Dame bei uns, die erst 35 war. Sie kam in unser Gesundheitszentrum, weil sie einen schnell wachsenden Krebs und noch kleine Kinder hatte. Als sie diese Vorträge hörte, griff sie sich an den Kopf. Ach du liebe Zeit, jetzt verstehe ich unser Haus. So sah ihr Haus aus. Da waren die Schlafzimmer mit jeweils einem Badezimmer und auf der Rückseite des Hauses befanden sich große Räume und vorne scheint die Sonne auf das Haus. Können Sie sehen, was in diesen Schlafzimmern und Bädern passiert? Sie sagte, in meinem Badezimmer war immer Schimmel. Sie sagte, auch die Decke in meinem Schlafzimmer hatte oft Schimmelflecken. So traurig, dass das Haus, in dem sie lebte, sie im Grunde umbrachte. Sie kam schon in einem sehr fortgeschrittenen Stadium zu uns und wir sind sehr traurig, dass sie ein paar Monate später verstarb. Wie oft befragt sie ihr Arzt zu dem Haus, in dem sie leben? Wir haben zu Hause eine Vortragsreihe auf DVD. Der Titel heißt übersetzt, bringt ihr Haus sie um? Darin sind DVDs von Dr. Peter Dingle. Er besucht verschiedene Heime und zeigt, dass die Krankheiten, an denen Menschen leiden, von Schimmel verursacht werden. Der vielleicht unten zu finden ist oder oben in den Decken steckt. Es gibt viele Orte, wo Schimmel gedeiht. Deshalb muss man sich den Detektivhut aufsetzen, wenn man krank ist. Rudyard Kipling schrieb ein ganzes Gedicht dazu. Es beginnt so. Ich habe 6 getreue Mann, bei denen ging ich in die Lehr. Von ihnen weiß ich alles, was ich kann. Ihre Namen sind nicht schwer. Was, warum, wann, wo, wie und wer? Nehmen Sie Ihre getreuen 6 Männer überall hin mit, wohin Sie auch gehen. Ellen White sagt im Buch In den Fußspuren des großen Arztes, in Krankheitsfällen sollte die Ursache festgestellt werden. Wenn man die Ursache nicht herausfindet, wird man nie eine Heilung haben. Sie sagt, in Krankheitsfällen sollte die Ursache festgestellt werden. Ungesunde Zustände sollten geändert, raus aus dem schimmeligen Haus. Die Bibel sagt, es soll zerstört werden. Ungesunde Zustände sollten geändert, verkehrte Gewohnheiten gebessert werden. Und darauf schreibt sie, dann sollte die Natur in ihrer Bemühung, die Unreinheiten zu entfernen und die richtigen Zustände in dem System wiederherzustellen, unterstützt werden. Das ist logisch und ergibt Sinn. Man kann das einatmen, man kann es auch über die Nahrung zu sich nehmen. Essen Sie niemals Lebensmittel, die Spuren von Schimmel zeigen. Schneiden Sie das Schimmelige bitte nicht weg. Denn dieser Schimmelzustand ist schon der Vermehrungszustand. Es war schon da, bevor man den Schimmel sehen konnte. 1921 erließ Japan das Reisgesetz. Dem war Beriberi eine Herzerkrankung vorausgegangen. Sie führte es auf den Schimmel gekochtem Reis zurück. Dieses Reisgesetz, das 1929 in Japan erlassen worden war, regelte das Aufbewahren von gekochtem Reis sehr genau. Wenn man nach Japan kommt, gibt es immer Reis, der an diesem Tag gekocht wurde. Reis wird nie bis zum nächsten Tag aufbewahrt. Denn wenn man den Reis bis zum nächsten Tag aufbewahrt, wird man den Schimmel noch nicht sehen. Der Schimmelrasen entsteht ja erst im Vermehrungszustand. Als sie diese strengen Regeln zur Aufbewahrung von gekochtem Reis erließen, hörte die Beriberi Herzinsuffizienz auf. Diese spezielle Herzerkrankung gibt es wegen der Vorschriften nicht mehr. Wir hatten auch schon ein paar Pathologen bei unserem Programm. Als sie das hörten, sagten sie mir, weißt du, dass es immer zwei Lebensmittel gab, die an der Uni immer positiv auf Schimmelpilztests reagierten? Das waren Erdnüsse und gekochter Reis. Wissen Sie, Erdnüsse sind eigentlich eine Hülsenfrucht und keine Nüsse. Sie befinden sich im Boden, die Probleme bekommen bei der Lagerung. Hefe oder Schimmelpilze können also durch Einatmen oder durch Essen in den Körper gelangen, aber auch durch die Haut. Passen Sie deshalb auf, was Sie berühren. Berühren Sie keine schimmelige Orange. Wenn Sie in Ihrem Obstkorb eine schimmelige Orange legt, setzen Sie bitte eine Maske auf. Es gibt eine Zeit, in der Masken angebracht sind. Setzen Sie eine Maske auf, nehmen Sie eine Zange und befördern Sie sie nach draußen aus dem Haus heraus. Ich habe ein Buch dazu geschrieben, es heißt Self-Heal by Design, die Rolle von Mikroorganismen bei Krankheiten. Da liefere ich viele Studien aus den Büchern, die ich zitiert habe. Dazu liefere ich auch Geschichte und zeige, was die Bibel dazu sagt, wie die Rolle von diesen Pilzinfektionen und Krankheiten geschichtlich betrachtet wurde. Nun, was ist der vierte Weg, auf dem sich eine Person diesen Schimmel- und Hefepilzen aussetzen kann? Sexuell übertragbare Krankheiten. Der medizinische Begriff für Schimmel ist Myko. Und wenn man sich ein medizinisches Lehrbuch ansieht, findet man Mykopneumonie, Mykolepra. Man findet so viele Krankheiten mit Myko. Ich habe ein Buch zu Hause, es ist ein medizinisches Lehrbuch über klinische Mykologie. Dieses Lehrbuch wurde von 4 verschiedenen Ärzten geschrieben. Und jedes Kapitel befasst sich mit einem anderen Körperteil. Ein Teil befasst sich mit den Atemwegen. Ein Kapitel geht über das Harnwegssystem. Ein Kapitel befasst sich mit den Knochen. Man geht durch alle Kapitel des Buches und sie zeigen diese Verbindungen mit Krankheiten. Das ist also medizinisch bestätigt. Ich erwähnte ja schon Dr. Constantini, der früher Leiter der Abteilung Mykologie in der Weltgesundheitsorganisation war. Mykologie ist das Fachgebiet über die Zusammenhänge von pilzbedingten Krankheiten. Ich kenne 3 Bücher, die er schrieb. 1 über die Verbindungen zu Brustkrebs. Das 2. ist The Garden Diet of Eden Diet. Und das 3. Buch geht über die Prostata. Und er zeigt wieder die mykologische Verbindung zu Krankheiten auf. Die wirklich interessante Frage ist doch, ja, aber wie bekommt man das aus dem Körper heraus? Man kann ja diesen Sporen und Schimmel ausgesetzt sein und man muss sich vor allem vor dem Einatmen hüten. Es kann schon eine Weile dauern, das alles wieder aus dem Körper herauszubekommen. Denken Sie daran, dass diese Mikroben sich in einem Körper wohler fühlt, der ihm einen guten Boden als Nahrungsgrundlage bietet. Und wovon ernähren sich diese Mikroorganismen? Nun, im Grunde ernährt er sich von Abfall. Also, wie werden wir das wieder los? Nun, der erste Punkt ist Aushungern. Das Lieblingsfutter von Hefe und anderen schädlichen Pilzen sind im Grunde Zucker. Kein Zucker mehr. Auch die hochraffinierten Weizenprodukte in ihrer Ernährung. Wenn jemand zu uns kommt, der Hilfe möchte, um seinen Krebs zu besiegen, sage ich demjenigen Folgendes. Wir können eines tun. Wir können dich über die Umstände aufklären, die der Körper braucht, um sich heilen zu können. Eines haben wir herausgefunden, nämlich, dass einige Leute ihren Krebs besiegten. Wir haben auch gesehen, dass einige Menschen, denen gesagt wurde, dass sie nur noch 3 Monate leben, noch 6 Jahre lebten. Bei sehr fortgeschrittenen Fällen haben wir auch gesehen, dass die letzten Tage erträglicher wurden. Egal, in welchem Stadium er ist, sage ich immer, es wirkt sich positiv aus. Und wenn jemand kommt, weil er Hilfe dabei möchte, seinen Krebs zu besiegen, raten wir zu 6 Wochen ohne Obst. Sie können jedes Gemüse essen. Sie können Hülsenfrüchte essen. Wie wir beim Vortrag über Ernährung gesehen hatten, ist deren Kohlenhydratanteil viel geringer. Wir raten dazu, das Getreide zu reduzieren, weil diese mehr Kohlenhydrate enthalten. Man kann Nüsse und Samen essen. Es bleibt also noch genug Vielfalt. Ich frage einen Mann, wie finden Sie Ihre Ernährung? Und er sagt, ich liebe es, ich bin am Leben. Und er sagt, ich habe jetzt mehr Energie. Ich bin einfach glücklich darüber, wie es sich bei mir auswirkt. Nun, Sie können auch Hefepilze in Ihrem Körper haben, ohne Krebs zu haben. Aber wenn man sich nicht darum kümmert und sie gut füttert mit all den schlechten Sachen, dann kann das vielleicht zur Entstehung von Krebs führen. Jemanden, der seinen Krebs besiegen möchte, raten wir zu Verzicht auf Obst für 6 Wochen. Wenn jemand keinen Krebs, aber eine Infektion mit Hefebakterien hat, wie könnte er das herausfinden? Die Zunge ist ein guter Anhaltspunkt. Sie sollte von der Spitze bis nach hinten rosa sein. Und wenn Sie einen weißen Belag herunterschaben können, sind das Abfallstoffe. Aber wenn Sie den weißen Belag nicht abschaben können und weiter hinten weiße Pünktchen sind, dann ist das einer der Hefepilzanzeiger. Wenn jemand keinen Krebs, aber eine unter Hefepilzbefall leidet, hat er häufig Infektionen wie Sore im Mund, Juckreiz im Leisten oder im Vaginalleisten oder Analbereich, Fußpilz, Nagelpilz an den Zehen, solche Dinge. Mein Rat wäre, eine sehr zuckerarme Ernährung zu praktizieren. Am Anfang nicht einmal Ahornsirup, nein, auch kein Honig und nur Obst mit einem niedrigen glykämischen Index. Früchte mit niedrigem Glyx wären beispielsweise Granny Smith Äpfel, Grapefruit. Auch viel Gemüse, viel Grünzeug. Hülsenfrüchte, nur Sauerteigbrot, kein Hefebrot. Hefe und Zucker füttern Kandidosen wahrscheinlich am meisten. Aber der Ausgangspunkt ist ebenfalls Ihr Wohnbereich, dass Sie da überhaupt keinem Schimmel oder Moder ausgesetzt sind. Doch wenn das bei Ihnen der Fall ist und sei es nur ein kleiner Teil Ihres Wohnbereichs, dann müssen Sie nicht gleich Ihr Haus zerstören. Aber Sie müssen einen Installateur oder Bautechniker holen, der herausfindet, warum der Schimmel da ist, der da nicht sein sollte. Vielleicht gibt es einen undichten Wasserhahn oder vielleicht ist es auch die Dachrinne. Vielleicht gibt es zu viele Bäume am Haus. Vielleicht müssen die Fenster öfter geöffnet werden. Denn was macht Sonnenlicht mit Schimmel? Es wird einfach vernichtet. Es ist einfach wichtig, sich darum zu kümmern, damit Sie dem nicht weiter ausgesetzt sind. Nummer 2 wäre, erinnern Sie sich, wir wollten ja wissen, wie man aus dem Körper herauskommt. Punkt 1 ist aushungern. Das 2. ist töten. Ich sagte zwar, dass wir von dieser Killer-Mentalität wegkommen müssen, aber ich habe gute Nachrichten. Es gibt ein paar Kräuter, die diese Pilze umbringen, ohne dass sie gleich mit umgebracht werden. Im Psalm 104, Vers 14 sagt die Bibel, dass Gott Pflanzen gab, dass sie den Menschen dienen. Knoblauch ist sehr wirksam. Auch Olivenblätterextrakt. Dann gibt es einen pflanzlichen Wirkstoff, der Lapacho heißt und ein Pflanzenkiller ist. Kokosöl ist reich an Kaprylsäure, die auch antimykotische Eigenschaften besitzt. In Neuseeland wächst Horopito oder Rauschpfeffer. Dessen Blätter sind hochwirksam gegen Pilze. Auch das südamerikanische Heilkraut Podiaca besitzt starke fungizide Eigenschaften. In meinem Buch Self Heal by Design habe ich eine ganze Liste von verschiedenen Kräutern, auch ätherische Öle von Oregano oder Thymian. Aber diese ätherischen Öle sind wirklich sehr stark, also fangen Sie nur mit ein paar Tropfen in etwas Wasser an. Und nehmen Sie das etwa 3-mal täglich. Bei diesen Kräutern, die Pilzkiller sind, ist es ganz wichtig abzuwechseln. Denn unser Körper passt sich an und gleicht sich an. Und auch bei unserer Darstellung des Kohlenstoffzyklus kann man sehen, dass auch sie sich anpassen und angleichen. Wenn man nun diese fungiziden Kräuter abwechselnd nimmt und die Zeit kommt, in der sich der Körper an Knoblauch gewöhnt hat, dann schwenkt man zu Olivenblätterextrakt um. Ein anderes großartiges Mittel ist Grapefruitkernextrakt. Der ist ein guter Pilzkiller. Mein Vorschlag wäre, alle 2 Wochen die Kräuter zu wechseln. Verpulvern Sie Ihre ganze Munition nicht auf einmal. Sie haben dann vielleicht 2 Wochen 3-mal täglich Knoblauch. Dann 2 Wochen 3-mal täglich Olivenblätterextrakt. Sie wechseln also durch. Wir hungern sie aus. Wir bringen die Killer mit dazu und tun etwas gegen Übersäuerung. Was meine ich mit alkalisieren? Krebs liebt ein saures Milieu. Lassen Sie mich hier aufzählen, was Krebs liebt. Wenn Sie wissen, was Krebs liebt, nun, dann geben wir ihm das nicht. Krebs liebt ein saures Milieu. Zudem liebt Krebs eine sauerstofffreie Umgebung. Also werden wir unbedingt für eine sauerstoffreiche Umgebung sorgen. Wir haben in unserem Gesundheitszentrum eine Sauerstoffüberdruckkammer. Und ich weiß auch von Gesundheitszentren in Amerika, die so etwas haben. Ich weiß auch von vielen Krankenhäusern, dass sie Sauerstoffüberdruckkammern haben. Henrys Gesetz besagt, dass unter Druck mehr Gas in Flüssigkeit hineingeht. In dieser Überdruckkammer herrscht mehr Druck und es gibt mehr Sauerstoff. Also erreicht mehr Sauerstoff die Zellen. Viele Krankenhäuser nutzen sie auch für die Wundheilung, besonders bei Diabetikern, bei denen Wunden an den Extremitäten schlecht heilen. Das macht also einen großen Unterschied. Was Krebs noch liebt, ist Zucker. Und zwar sehr viel davon. Was machen wir also? Sehen wir uns doch an, was der Krebs hasst. Wir raten unseren Gästen, dass sie in ihrem Körper für ein basisches Milieu sorgen. Wir alkalisieren also. Krebs hasst Sauerstoff. Krebs hasst es, wenn keine Glucose da ist. Das ist also die Umgebung, die sie ihm geben sollten. Wie alkalisiert man nun? In meinem Buch habe ich ein ganzes Kapitel über das Säure-Basen-Gleichgewicht. Generell gesagt ist Gemüse basenbildend. Grünzeug ist sehr basenbildend. In meinem Buch habe ich ein Rezept für den großartigen grünen Drink. Wir geben unseren Gästen, die ihren Krebs besiegen wollen, diesen großartigen grünen Drink. Wir haben viele essbare Wildkräuter. Davon nehmen wir normalerweise 4 auf einmal. Brennnessel ist immer dabei. Hier in Deutschland gibt es ja überall Brennnessel. Ich sehe sie überall. Sie können auch Wegeriche verwenden. Und etwas Löwenzahn. Nicht zu viel davon, weil er sehr bitter ist. Das Getränk soll ja noch genießbar sein. Und Minze. Wir packen immer viel Minze hinein. Sie mixen die Kräuter mit Wasser und seihen die Mixtur anschließend ab. Unsere Gäste trinken über den Tag verteilt etwa 1 Liter davon. Wenn Sie in einem Umfeld wohnen, wo Sie das nicht so wie wir in unserem Garten sammeln können, dann können Sie Gerstengraspulver kaufen. Sie können auch Supergrünpulver kaufen. Sie können auch Chlorophyll kaufen. Ich würde Ihnen zu Grünzeug raten. Grünzeug ist sehr basenbildend. Was auch sehr alkalisierend ist, sind Sauerstoffbehandlungen. Die Sauerstoffüberdruckkammer. Nun, ich rate nicht dazu, doppelt kohlensaures Natron einzunehmen, außer die Person hat Magenkrebs. Wenn jemand Magenkrebs hat, kann er einen Teelöffel doppelt kohlensaures Natron in einem Glas Wasser einrühren und das direkt vor dem Schlafengehen trinken. Nicht zu den Mahlzeiten, denn da will man ja einen sauren Magen, um die Proteine aufzuspalten. Sie könnten es auch ganz früh am Morgen trinken. Doppelt kohlensaures Natron hat einen starken alkalisierenden Effekt, wenn jemand Darmkrebs hat, vor allem im Enddarm. Dann könnten Sie auch einen Einlauf mit doppelt kohlensaurem Natron machen. Aber wir machen etwas anderes und wir halten das auch für sehr erfolgsersprechend, nämlich eine Mischung aus 5 Litern Wasser und 2 Kilo doppelt kohlensaures Natron mit ein wenig Zitronensaft. Dann trinken wir ein Handtuch, winden es aus, das Wasser ist ziemlich heiß und nach wickeln wir alle Teile des Körpers darin ein. Ein Doktor aus Neuseeland, Dr. Thomas aus Invercargill, wollte, dass ich das vorführe, was ich auch tat. Seine Frau, die ebenfalls Gesundheitsvorträge hält, half mir und wir machten diese Wickel bei ihrem 15-jährigen Sohn. Man findet diese Vorführung, wenn man diese Wickel mit doppelt kohlensaurem Natron macht, auf YouTube. Die grünen Wildkräuter haben einen hohen Gehalt an Mineralien. Erinnern Sie sich, dass diese Mineralien auch dabei helfen, Schäden an der DNA zu heilen? Lassen Sie mich die Geschichte einer Frau namens Elisabeth Cott erzählen. Sie hat gar nichts dagegen, wenn wir das tun. Als Elisabeth zu uns kam, war sie Mitte 50 und hatte 3 große Tumore in ihrem Unterleib. Ihr Arzt sagte ihr, dass sie sofort Chemotherapie bräuchte. Aber sie entschied sich, nach Misty Mountains zu kommen. Das war vor ein paar Jahren. Es wird jetzt 6 Jahre ungefähr her sein, dass sie zu uns kam. Sie entschied sich, das hier umzusetzen. Sie aß überhaupt kein Obst mehr. Sie aß abwechselnd verschiedene Kräuter. Sie alkalisierte ihren Körper mit den Wildkräutergetränken. Sie war Polin. Sie erzählte mir, dass sie für ihr Leben gern kochte und dass sie gerne Nachspeisen zubereitete. Eine davon war Meringue Pie, ungefähr so groß. Für diesen Nachtisch verwendete sie 3,6 Kilo weißen Zucker. Und sie sagte mir, ich denke, dass es der Zucker war, der meinen Krebs fütterte. Denn sie war Vegetarierin. Sie erzählte, wir Polen lieben unseren Nachtisch. Sie hörte komplett damit auf. Sie setzte alles um, was sie in Misty Mountains gehört hatte. Sie war 2 Wochen bei uns und hatte 5 dieser doppelt kohlensauren Natronwickel, jeden Tag einen. Und das 5 Tage die Woche. 3 Monate später ging sie wieder zum Arzt. Er erklärte ihr, machen Sie einfach weiter mit dem, was Sie machen. Und in 3 Monaten kommen Sie wieder her. Erinnern Sie sich noch, was er ihr beim ersten Besuch gesagt hatte? Sie müssen sofort eine Chemotherapie machen. Und nach 6 Monaten ging sie wieder hin. Und er sagte, ich verstehe das nicht, aber einer ihrer Tumore ist vollständig verschwunden. Alle ihre Bluttests zeigen, dass es in ihrem Körper keine Entzündungen mehr gab. Der Doktor war sehr verwundert. Er sagte ihr, sie müssen erst in 6 Monaten noch einmal wiederkommen. Sie erzählte mir, dass es noch 1 Jahr dauerte, bis auch der 2. Tumor verschwunden war. Sie sagte, ich habe auch an Gewicht verloren. Ich brauche auch das Gerät für meine Schlafapnoe nicht mehr. Sie ist so glücklich über die Resultate, die sie erzielt hat. Und sie freut sich auch, wenn jemand mit ihr sprechen möchte. Sie sagte, dass ihr Mann weinte, denn er dachte, dass er seine Frau verlieren würde. Haben wir nicht einen erstaunlichen Körper, in dem wir leben? Wenn ihm die richtigen Umstände ermöglicht werden, kann er anfangen, sich selbst zu heilen. Viele Menschen kennen diese Umstände nicht. Ich möchte Sie jetzt noch zu einem weiteren Thema mitnehmen, nämlich was passiert, wenn Sie aufhören zu essen? Denn Fasten ist eine machtvolle Art, den Körper zur Heilung anzuregen. Wenn wir erkennen, dass der Körper sich selbst heilen kann, einfach wenn man ihm die richtigen Umstände dazu ermöglicht, ist es für mich von größter Wichtigkeit, dass wir diese Umstände verstehen. Fasten wurde für Jahrhunderte angewandt, vor allem in Europa, um einen Heilungsprozess einzuleiten. Warum gerade Fasten? Man braucht ungefähr 1200 Kalorien, um eine Mahlzeit zu verdauen. Wenn der Körper also keine Verdauungsarbeit zu leisten hat, geht seine ganze Energie, die er sonst in die Verdauung stecken würde, woanders hin. Dabei wird zuerst nach den Orten Ausschau gehalten, die es am nötigsten haben. Ich möchte dazu einen Vergleich ziehen, wenn man Urlaub hat und zu Hause ist. Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist, aber wenn ich zu Hause bin und frei habe, nehme ich mir das vor, was ich schon lange tun wollte, aber nie die Zeit dazu hatte. Jeden Tag wische ich den Boden, erledige den Abwasch, wasche Kleidung, all diese Basics, damit der Haushalt läuft. Aber wir kennen die Bereiche, die warten müssen, bis wir etwas mehr Zeit haben. Und genau das macht der Körper auch. Wenn jemand aufhört zu essen und fastet, geht alle Energie zu den Bereichen, die es am nötigsten haben. Bevor diese Wiederherstellung oder Erneuerung im Körper geschehen kann, müssen wir das Haus sauber machen. Sie würden ja in einem alten Haus auch keine verdreckte Wand streichen. Nein, zuerst muss man sauber machen. Und sobald der Körper mit dem Hausputz anfängt, um es so auszudrücken, muss er den Abfall loswerden. Und diesen Abfall wird er durch unsere 4 größten Ausscheidungsorgane los. Das größte Ausscheidungsorgan ist die Haut. Aber die Haut hat bestimmte Bedürfnisse, damit sie ein wirksames Ausscheidungsorgan sein kann. Eines davon ist, dass sie atmen können muss. Seien Sie also sehr vorsichtig, was Sie auf Ihre Haut auftragen. Denn unsere Haut hat 3 Hauptfunktionen. Sie atmet, aber sie wird auch Abfallstoffe los und kann auch Sachen aufnehmen. Ich denke, es war der James-Bond-Film Goldfinger. Da wurde eine Schauspielerin golden angemalt. Sie wussten, dass sie sterben würde, wenn sie ihren ganzen Körper bemalen würden. Also wurde nur die Vorderseite angemalt und gefilmt. Danach wurde die Farbe entfernt und die Rückseite angemalt und gefilmt. Man kann ja nicht jede Pore der Haut bedecken, denn wenn man das macht, dann stirbt der Körper. Man muss die Haut atmen lassen. Erlauben Sie also Ihrer Haut zu atmen. Achten Sie gut darauf, was Sie auf Ihre Haut auftragen. Fangen Sie an, ein Vergrößerungsglas zu benutzen, denn das brauchen Sie, um das ganz Kleingedruckte zu lesen, was in vielen Cremes und Lotionen eigentlich drinsteckt. Ich werde oft gefragt, Barbara, was für eine Feuchtigkeitscreme verwendest du? Ich verwende gar nichts. Aber dafür esse ich keine großen Mengen. Nein, immer ein wenig Öl. Aber es ist das Fett in der Nahrung, die unsere Haut ernährt. Das Geld, das man sich bei all den Cremes und Mixturen einspart, kann man dann für qualitativ hochwertiges, extra natives Olivenöl aus erster Kaltpressung ausgeben. Und man sollte versuchen, zu jeder Mahlzeit ein paar Samen und Nüsse zu haben. Die enthalten das gute Fett. Avocados. Versuchen Sie regelmäßig, Avocados zu essen. Aber seien Sie vorsichtig, was Sie auf Ihre Haut bringen. Achten Sie auch auf die Kleidung, die Sie auf Ihrer Haut tragen. Das müssen Naturfasern sein. Und achten Sie viel auch auf die Waschmittel, die Sie verwenden. Vor allem beim Sport und wenn Sie viel schwitzen. Wenn Ihr Waschmittel nun viele Chemikalien enthält und der Körper warm wird und sich die Poren weiter öffnen, dann können Sie auch einige dieser Chemikalien aufnehmen. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihren Körper jeden Tag waschen. Wasser ist also sehr wichtig. Wir brauchen es zumindest inwendig. An die 8 Gläser. Mindestens 8 Gläser pro Tag. Mein Ziel ist es, jeden Morgen schon fast 1 Liter Wasser vor dem Frühstück getrunken zu haben. Wie mache ich das? Das kann ich nicht auf einmal machen. Normalerweise stehe ich um 5 Uhr auf und esse um 7. Also habe ich Zeit, um viel Wasser zu trinken. Und so trinke ich immer wieder ein wenig. Ich wundere mich selbst immer wieder, wie viel Wasser ich so nach und nach trinken kann. Der Körper kann es auf diese Weise auch viel besser gebrauchen. Wie schickt Gott denn den Regen? Nicht den großen Sturzfluten, auch wenn es gelegentlich schwere Regenschauer gibt, wenn wir Überflutungen erleben, nicht wahr? Aber ansonsten kommt er doch auch nach und nach. Und so sollten Sie Ihrem Körper das Wasser zuführen. Und Sie werden staunen, wie viel Sie trinken können. Wir brauchen das Wasser also im Körper, denn unsere Haut wird die Abfallstoffe mit Wasser los. Wir brauchen das Wasser natürlich auch äußerlich. Wir müssen den Körper mindestens einmal täglich waschen. Zu Hause in Misty Mountains mache ich jeden Morgen meinen High-Intensiv-Sport. Die Hügel rauf und runter. Und kurz bevor ich wieder heimkomme, laufe ich den Hügel hinunter und hüpfe in den Bach. Tauche einmal unter, ja, auch im Winter. Und vielleicht im Winter bin ich vielleicht zu 7 Sekunden im Bach. Das ist nicht sehr lange. Im Sommer schwimme ich schon länger herum. Das ist meine Wäsche am Morgen. Und normalerweise gönne ich mir vor dem Zu-Bett-Gehen eine heiße Dusche. In unseren Gesundheitszentren, ob in Australien oder Amerika, haben wir Dampfsaunen. Das ist die wirkungsvollste Weise, die Haut anzuregen, Abfallprodukte loszuwerden, nämlich die Dampfsauna. Wenn jemand fastet und ein Detox-Programm durchzieht, ist es sinnvoll, jeden Tag die Dampfsauna zu benutzen, um damit die Haut anzuregen, Abfallstoffe abzugeben, die aus dem Körper kommen sollen. Ich sage immer zu unseren Gästen, wenn sie den Schweiß sammeln würden, den sie produzieren und ihn untersuchen lassen würden, dann wären sie schockiert, was da so alles drinnen ist. Eine Dame sagte mir in unserem Gesundheitszentrum, dass sie dachte, dass die Person, die neben ihr saß, schrecklichen Körpergeruch hätte, so dass sie sich nicht mehr neben sie setzen wollte. Aber als sie dann in ihr Zimmer kam und den Arm nach oben streckte, um sich etwas zu holen, dann kam ihr diese Duftwolke entgegen. Es ist oft so, wenn jemand ein Detox-Programm macht, was wir uns im Vortrag über die Leber angesehen hatten, als wir Ernährung besprochen hatten, und man keine Nahrung zu sich nimmt, dann fängt der Abbau in den Fettzellen an, um diese zusätzliche Glucose bereitzustellen, die man braucht. Aber es werden auch im Körper eingelagerte Gifte aus der Umwelt freigesetzt. Das erklärt, warum Leute bei einem Detox-Programm oft schlechten Atem haben, der Körpergeruch noch etwas unangenehmer ist als sonst und auch die Hinterlassenschaften in der Toilette riechen noch etwas schlimmer als normal. Wenn dem Körper die richtigen Umstände gegeben werden, können bis zu 70% der Abfallstoffe des Körpers durch die Haut entsorgt werden. Das ist doch phänomenal, nicht wahr? Die Haut braucht es auch, dass sie sich bewegen. Denn durch Bewegung regt man den Blutkreislauf bis in die Haut an. Dann klappt es auch mit der Entsorgung besser. Gestern machten wir einen großen Waldspaziergang, als wir zurückkamen. hatten wir alle ziemlich geschwitzt. Diese Kleidung sollte man nicht mehr tragen und man sollte auch heiß duschen und am Nachmittag mit einem kurzen kalten Guss abschließen. Bewegung regt den Blutkreislauf zur Haut an, damit kann der Abfall leichter durch die Haut ausgeschieden werden. Die Lungen sind auch ein Ausscheidungsorgan und die Lungen brauchen frische Luft. Der Abfallstoff, der aus den Lungen kommt, ist das Kohlendioxid, ein Abfallprodukt der Glukoseverbrennung mit Sauerstoff auf zellulärer Ebene. Wir brauchen also diesen ungestörten Fluss des Sauerstoffs. Die Lunge braucht auch Wasser, denn bei jeder Ausatmung verlieren wir Wasser. Ich bin mir sicher, dass man hier in Deutschland, wenn draußen der Schnee liegt, den Atem sehen kann. Wenn sie nun dehydriert sind, können die Bronchien ein wenig schrumpfen, weil sie versuchen, das Wasser einzubehalten. Deshalb ist es wichtig, dass sie ausreichend Wasser trinken. Ihre Lungen brauchen auch Bewegung. Jetzt atmen alle, die mir gegenüber sitzen, 500 Milliliter Luft ein und 500 Milliliter Luft aus. Aber wenn man seinen High-Intensity-Sport macht, Sie wissen schon, 30 Sekunden volle Power, dann fängt man an, sehr tief einzuatmen. Dann atmet man 3600 Milliliter Luft ein und auch 3600 Milliliter Luft mit Abfallstoffen aus. Überlegen Sie einmal, warum das geschieht, dass man beim Sport und Anstrengung so stark atmet. Weil Ihre Zellen so viel mehr an Brennstoff verbrennen. Und dazu braucht man mehr Sauerstoff. Aber es geschieht noch etwas anderes, was wir uns im Säure-Basen-Vortrag angesehen hatten, indem wir unsere Nahrung etwas genauer betrachtet hatten, nämlich, dass sich das Kohlendioxid im Blut etwas anreichert. Sie müssen tiefe Atemzüge machen, um beim Ausatmen den Abfall loswerden zu können. Deshalb brauchen auch die Lungen Bewegung. Und dann haben wir die Nieren. Auch Ihre Nieren haben Bedürfnisse, um ihr Blut filtern zu können. Der beste Blutverdünner ist Wasser. Wir haben in Misty Mountains auch Blutuntersuchungen gemacht. Einen Tropfen Blut, den wir dann unter dem Mikroskop betrachtet haben. Man könnte das auf einem Bildschirm sehen und so können die Leute sich ihr Blut einmal ansehen. Ich sah Blutkörperchen zusammenklumpen, was im Grunde so aussieht. Und wir haben hunderte von solchen Blutanalysen gemacht, weil wir bei jedem Programm zwischen 10 und 12 Gäste haben und 3 Programme pro Monat anbieten. Da kommen viele Blutbilder zusammen und ich habe das nur im Falle von Dehydrierung gesehen. Immer wenn ich das gesehen habe, vermutete ich natürlich, dass ich das Bild nicht richtig gemacht hatte. Also machte ich noch eine Probe, bis zu 5 Bilder und es sah immer noch so aus. Und dann fragte ich, haben Sie heute viel Wasser getrunken? Und gewöhnlich antworten Sie, nein. Sie wollten nicht so viel Wasser trinken, um auf der Fahrt nicht so oft anhalten zu müssen. Die gute Nachricht zuerst. Nach 5 Tagen am Ende der Woche machten wir wieder eine Blutanalyse. Dabei waren die Blutzellen dann getrennt und sehr beweglich. Lassen Sie mich zeigen, was hier geschieht. Das ist der Sauerstoff, der von den roten Blutkörperchen aufgenommen wird. Und das ist der Sauerstoff, wenn es so verklumpt ist. Wenn jemand dehydriert ist, dann fehlt es auch am Sauerstoff, denn dessen Aufnahme wird behindert. Doch unser Körper braucht Sauerstoff. Deshalb ist es so wichtig, Wasser zu trinken. Für die Nieren ist es auch wichtig, dass sie vollwertiges Salz haben. Ich weiß nicht, ob Sie jemals Ihr Blut probiert haben, aber Ihr Blut ist salzig. Ihr Schweiß ist salzig. Deshalb ist Salz lebensnotwendig. Himalaya-Salz hat 75 Mineralien, was ziemlich gut ist. Keltisches Salz, was wir meistens benutzen, enthält 82 Mineralien. Dieses vollwertige Salz ist ganz wichtig. Wir raten, dass die Gäste ein Salzkristall keltisches Salz nehmen. Wenn sie Salz nicht gewöhnt sind, dann fangen sie mit der Größe eines Sesamsamens an und legen sie das auf ihre Zunge und dann trinken sie ihr Wasser. Ich mache das für gewöhnlich bei jedem Glas Wasser, also etwa 8 Mal pro Tag. Dr. Robert Thompson sagt in seinem Buch The Calcium Lie, was sie damit tun, ist, die Mineralien zu ersetzen, die sie gestern verloren haben. Unser Urin ist salzig, unser Blut ist salzig, unser Schweiß ist salzig. Je mehr man also schwitzt, umso mehr Salz braucht man. Die Nieren müssen auch warm gehalten werden. Hier liegt unsere Niere, ziemlich nahe an der Haut. Wenn dieser Bereich auskühlt, dann kommt nicht viel Blut zu ihren Nieren. Wir sind warmblütige Wesen, deshalb braucht perfekte Gesundheit einen perfekten Blutfluss. Was bedeutet, dass der Körper die gleiche Temperatur hat? Wissen Sie, was der Körper jetzt macht? Er entwickelt in dem Versuch, diesen Bereich um die Nieren zu isolieren, ein paar Fettschichten mehr. Denn wenn es hier warm ist, kommt viel mehr Blut hinein. Und das Blut kann sonst nicht so gefiltert werden, wie Gott es vorgesehen hat. Und damit geschieht Folgendes. Im Blut häufen sich die Abfallstoffe. Und dann geht die Frau zum Arzt und hat eine Harnwegsinfektion. Sie hat eine Harnwegsinfektion, weil die armen Nieren nicht warm genug sind und die Frau nicht genug Wasser trinkt. Es gibt ein Rezept. Und wenn man sich an dieses Rezept hält, dann arbeiten auch ihre Nieren sehr gut. Ihre Nieren wollen es also warm haben und ihre Nieren wollen auch, dass sie sich bewegen. Denn wenn sie sich bewegen, dann regen sie den Blutkreislauf zu den Nieren an. Es geschieht noch etwas, wenn sie sich bewegen. Ihre Nieren bewegen sich. Bei jedem Schritt, den sie gehen oder wenn sie auf dem Trampolin springen, dann bewegen sie ihre Nieren bei jedem Hüpfer. Durch diese Bewegung werden die Nieren gestärkt und erhalten Spannung, um ihre Arbeit verrichten zu können. Aus diesen drei großen Ausscheidungsorganen kann nur mikroskopisch kleiner Abfall kommen. Die größten Abfälle werden vom Darm ausgeschieden. Ihr Darm hat seinen eigenen Kopf. Haben Sie da schon bemerkt, dass er bei Verstopfung, wenn man ihm sagt, dass er arbeiten soll, dass er das nicht tut? Auch bei Durchfall ist es so. Wenn man ihm sagt, er soll aufhören, wird er das nicht tun. Der Darm hat sein eigenes Gehirn. Ich habe ein Buch zu Hause, das heißt übersetzt das zweite Gehirn. Und in diesem Buch geht es um den Darm. Der Darm braucht sanfte Anregung, sanfte Stimulation, keine Irritation, sondern Stimulation. Wie regen wir den Darm an? Bei diesem Punkt werden Sie überrascht sein. Lachen! Lachen entspannt den Darm. In Sprüche 17,22 sagt die Bibel, ein fröhliches Herz fördert die Genesung. Einmal war ich bei meiner Enkeltochter, als sie 10 war. Sie sah aus dem Fenster und lachte. Ich schaute aus dem Fenster und fragte sie, weil ich nichts besonders sah, warum lachst du? Und sie sagte, oh, schau doch Papas Laster an. Hinten drauf steckt eine Schaufel. Und sie dachte, das wäre lustig. Und darüber musste ich dann lachen und sie lachte auch. Wir müssen mehr lachen. Das ist eine gute Medizin. Es entspannt den Darm. Der Darm braucht es auch, dass sie genug Wasser trinken. Ich zeichne hier einmal den Dickdarm auf. Denn in Sprüche heißt es, für den Verständigen ist Erkenntnis nicht leicht. Eine halbwegs vernünftige Skizze des Dickdarms. Hier ist der Dünndarm. Hier befindet sich der Blinddarm. Eine der Hauptfunktionen des Dickdarms ist es, dem Stuhl Wasser zu entziehen, damit er seine Form erhält. Wenn der Inhalt des Dünndarms in den großen Dickdarm kommt, ist er im Grunde flüssig. So wird das Wasser entzogen, damit der Stuhl seine Konsistenz erhält und die Inhaltsstoffe entfernt werden können. Wasser ist also notwendig dazu. Der Darm muss jeden Tag gefegt werden und Ballaststoffe fegen den Darm. Eine pflanzenbasierte Ernährung enthält viele Ballaststoffe. Obst und Gemüse enthält sehr viel Ballaststoffe. Wir brauchen also eine pflanzenbasierte Ernährung mit allen Ballaststoffen darin, um all die kleinen Ecken zu fegen. Aber Ballaststoffe tun noch mehr. Sie regen die Peristaltik an. Ballaststoffe verursachen die Bewegung des Darms. Der Darm braucht es auch, dass sie sich bewegen. Denn so wie es bei den Nieren ist, verhält es sich auch beim Darm. Wenn sie sich bewegen oder Sport treiben, regen sie den Blutfluss zum Darm an. Wenn sie sich bewegen, bewegt sich auch ihr Darm. und er bekommt eine schöne Massage. Sie brauchen Ihre Übungen zur Stärkung der Rumpfmuskulatur. Haben Sie heute Morgen Ihre Liegestütze gemacht? Bei Liegestützen wird der Darm stimuliert. Bei allen Übungen zur Stärkung der Rumpfmuskulatur wird Ihr Darm stimuliert. Bewegung und Kräftigungsübungen sind notwendig. Aber noch etwas, die Sitzposition. Was meine ich mit Sitzposition? Lassen Sie es mich zeigen. Hier haben wir den Thron für die tägliche Entleerung. Und hier sitzt jemand auf dem Thron bei seiner täglichen Entleerung. Es gibt einen Muskel, der Puborectalis oder Schließmuskel heißt. Er hält den letzten Teil des Enddarms zu. Wir sind sehr dankbar für diesen Schließmuskel, weil dieser den letzten Teil des Darms zuhält und Unfälle verhindert. Da kam schon etwas durch. Aber wenn jemand auf dem Thron sitzt und vor sich einen Schemel hat, dann sind seine Knie in einer Squatting-Position erhöht. Das lässt den Schließmuskel entspannen. Und wenn dieser entspannt ist, öffnet sich der Darm und der Inhalt kann leicht herauskommen. Ich war in Indien, ich war in Afrika und ich war in Asien. Ich war auch zum Beispiel in Singapur. Dort bestehen Toiletten aus einem Loch im Boden. Alles ist gefliest und es gibt eine Spülung. In Singapur gab es auch Toiletten für Besucher, die so aussahen. Und die Toiletten für die Einheimischen mit dem Loch im Boden. Wenn man diese Toiletten benutzt, dann muss man in die tiefe Hocke, einen Squat gehen. Traditionell gingen Menschen immer in die Hocke, um die tägliche Entleerung zu verrichten. Die Forschung zeigt uns jetzt, dass der Schließmuskel sich in der tiefen Hocke entspannt, was dieser Person eine leichte Darmentleerung erlaubt. Ich weiß, dass man in Australien und der USA sogenannte Squatty Potties kaufen kann. Das ist ein gerundeter Hocker, der der Form der Toilette angepasst ist. Zudem nimmt das den ganzen Druck vom Anus weg. Es schützt also vor Hämorrhoiden und kann auch dabei helfen, Hämorrhoiden zu heilen durch diese Position. Wenn man dem Körper die richtigen Bedingungen gewährt, dann entgiftet er sich. Er scheidet aus und weil der Körper eine lebendige Maschine ist und Abfallstoffe produziert, ist auch eine tägliche Entleerung wichtig. Die Zunge ist ein kleineres Ausscheidungsorgan. Wenn Leute ein Entgiftungsprogramm durchführen, dann wachen sie üblicherweise am Morgen mit einem schlechten Geschmack in ihrem Mund auf. Eine einfache Art, diese Abfallstoffe von der Zunge wegzubekommen, ist das Ölziehen. Ölziehen wird schon Jahrhunderten gemacht, vor allem in Asien. Dabei nimmt man einen Löffel Kokosöl, lässt es im Mund und zieht es durch die Zähne, durch den ganzen Mund. Man kann es für 10 Sekunden machen. 10 Sekunden pausieren und dann wieder für 10 Sekunden ziehen und spülen. Und das macht man ungefähr 10 Minuten lang. Man nennt es deshalb Ölziehen, weil dieses Bewegen des Öls im Mund Abfallstoffe aus der Zunge zieht und auch Abfallstoffe aus den Drüsen unter der Zunge. Es zieht auch Giftstoffe aus den Blutgefäßen, die unter der Zunge liegen. Nach 10 Minuten geht man hinaus und spuckt das Öl ins Gras. Man spült danach noch ein paar Mal mit etwas Wasser nach und spuckt das auch jedes Mal aus. Das will man ja nicht wieder hinunterschlucken, weil es die herausgezogenen Abfallstoffe enthält, die aus der Zunge, den Drüsen und den Blutgefäßen unter der Zunge herausgezogen wurde. Das ist eine sehr einfache Methode, ein bisschen zu entgiften. Ich mache das gewöhnlich jeden Morgen. Ich mache meinen High-Intensity-Sport, die Hügel rauf und runter. Ich tauche im Bach, komme zurück nach Hause und trinke noch mehr Wasser, damit ich meinen Liter schaffe und dann mache ich Öl ziehen, während ich das Frühstück vorbereite. Ich spucke es anschließend draußen aus. Spucken Sie es nicht ins Waschbecken, weil das Kokosöl in den Rohren fest werden könnte und man möchte ja nicht die Installation verstopfen. Spucken Sie es lieber draußen aufs Gras und spülen Sie ein paar Mal nach. Ich weiß auch von Leuten, die chronische Zahnfleischentzündung hatten, die dann ein paar Mal Ölziehen gemacht hatten und ihr Gaumen heilte. Es geht ganz einfach, aber es ist sehr gut für die Zahngesundheit und die Mundhygiene, aber eben auch, um Abfallstoffe aus dem Körper zu entfernen. Dies sind ganz einfache Dinge, die Sie tun können, dem Körper bei seiner Arbeit als sich selbst reinigend und sich selbst heilenden Organismus zu unterstützen.